Wir laufen schon.
Unglaublich. Sag mal, wenn ich euch so angucke, mir ist gerade aufgefallen, wofür OMR auch noch stehen könnte. Opas machen Radio.
Das ist ja sehr komisch.
Ja,
witzig. Das ist ja sehr komisch. Das ist ja sehr, sehr komisch.
Das ist schon wieder Witze auf unsere Kosten,
ja, aber
oder?
Wir können auch noch Witze auf Kosten der Sportbild machen. Ich habe nämlich extra am Bahnhofskiosk auf dem Weg hierher noch gekauft.
Ja.
Sportbild mit. Klinsmann bleibt Trainer, wenn. Der große Aufmacher, Grüße an Henning Feind.
Liebe Herr Thaner, auf diesem Wege sage ich ganz herzliches Dankeschön an alle Spieler, Fans und Zuschauer, Betreuer, Mitarbeiter von Hertha BSC für die Unterstützung, die vielen Begegnungen und den Austausch in den vergangenen 10 Wochen. Fucking shit, ey. Wirklich, das gibt's gar nicht, ist nicht zu fassen. Ja. Wirklich. Toll, oder?
Man schreibt schon an dem Klinsmann-Buch 76 Tage, 76 Millionen.
Das ist ja unfassbar. Der ist ja kaum länger im Amt als Kemmerich gewesen. Ne?
Na, ist möglicherweise
ist womöglich mit den Stimmen der AfD überhaupt zum Hertha-Trainer geworden. Da haben sie ihm gesagt, wir haben das jetzt nochmal gecheckt. Du musst zurücktreten, Jürgen.
Oder ist er möglicherweise sowas wie Johannes Paul I. von Hertha?
Oh. Ja, Moment mal.
Er ist gekommen, sozusagen, um Reformen einzuleiten.
Ja.
Und früher war es halt so, dass du halt nach 33 Tagen umgebracht worden bist. Ja. Heute machst du halt einen Facebook-Post.
Das kann natürlich ja,
heute stattdessen medialer Selbstmord von Jürgen Klinsmann.
Ja. Ist das nicht toll? Wirklich klasse, ne? Ja. Oder?
Aber wollen wir mal, wir sollten eigentlich mal reingucken, ne? Klinsmann bleibt Trainer, wenn. Ja. Finde ich einfach, ja, finde ich cool. Was haben die Kollegen denn? Ach komm, lass, es ist ja hinfällig. Ja. Aber nichts, das ist ja wieder aus der Reihe, nichts ist älter als die Zeitung von heute früh.
Ja.
Genauso wie,
Print
es wurde ja schon nachgefragt, was ist eigentlich mit meinem großen Hertha-Klinsmann-Interview in der New York Times?
Ja.
Perfektes Timing, diesmal nicht von uns, sondern von der New York Times. Der Text sollte gestern Mittag erscheinen, online. Und am Morgen bekam ich natürlich einen hektischen Anruf des Redakteurs, der sagte, wir müssen alles nochmal umschreiben.
Man muss dazu sagen, vielleicht ganz kurz, du hast bereits ein 2-stündiges Interview für die New York Times, also quasi als, ne?
Ja, 1,5 Stunden Hintergrundgespräch und 3-4 gute Zitate gehabt. Gestern dann nochmal 20 Minuten aus dem Auto heraus. Immerhin ist ein Zitat von mir drin geblieben, nämlich ein schlechter Witz. In manchen Stadtteilen von Berlin gibt es mehr Dortmund-Kneipen als Hertha-Fans. Das war dann alles.
Das ist so ein tolles Zitat.
Ja, oder?
Also super, sehr gut.
Immerhin.
Ja.
Und eingeführt als Hertha-Fan und Co-Host von Fußball MML, a very famous soccer podcast in Germany.
Wow, wir sind jetzt in the New York.
Ja. Wir sind jetzt big in New York. Nimm das, Tommy Schmidt, du Ficker.
Wir sind nämlich, wir sind der Big City Podcast. Wir sind
so, Big City Pod. So, pass auf.
Ich sehe mich schon wie Harald Junke jetzt so eine Showtreppe runterkommt. Ah, ist das gut. So ein bisschen mit Lackschuhen und so ein Getränk. Ja, ich bin jetzt sorry, Leute, ich bin der deutsche Sinatra. Vielleicht bin ich wenigstens der deutsche Harald Juncker.
Wenn du, zu deinem Sinatra-Auftritt auch noch das Richtige anziehen willst, kommen wir direkt zu unseren Freunden von heute, dem Partner.
Oh.
Pass auf, nämlich heute Ansons, einer der größten Herrenausstatter Deutschlands, zu dem Mike, jetzt kommt's, Trommelwirbel, eine richtig geile Geschichte vorbereitet hat.
So ist es in der Tat. Oh, kriege ich hier... Nein, da rufe ich gerade hier bei OMR in die Hallen, ob es wohl möglich ist, dass ich mal hier einen beschissenen Kaffee bekomme.
Kannst du noch Milch?
Nein, keine Milch, schwarz. Vielen Dank. Dankeschön.
Vielen Dank.
Das ist aber nett, oder?
Die sind eh alle sehr nett hier.
Und jetzt, wenn du diese, du nimmst jetzt diese Tasse in die Hand, wärmst dich daran und erzählst kurz folgenden Fun Fact zu Ansons.
Du wärmst dich jetzt daran.
Ich bekomme
du
einen Anruf.
Wieso in deinem, und zwar, du machst jetzt so ein, sie müssen sich, liebe Hörer, sie müssen das jetzt vorstellen, Mike Nöcker hat wieder diesen... Der macht jetzt, Mike Löcker hat so ein Motiv wie Heiko Maas, weißt du, so in seinem Kuschelpulli, aber wo er so die Ärmel so ein bisschen über die Hände gezogen hat, beide Hände um die heiße Kaffeetasse und guckt so ein bisschen verträumt so aus dem Fenster in so eine winterliche Landschaft, wie Heiko Maas, wenn er so irgendwie so
kurz bevor er...
Klingt wie der Anfang einer ganz großartigen Spiegelreportage von vor... über 10 Jahren, über Westerwelle. Da kommt Westerwelle im Anzug an, läuft am Reporter Matthias Geier vorbei und macht 10 Minuten später die Tür auf und überall sind Kerzen an, er hat so einen Kuschelpulli an. So muss das nämlich sein.
Und so?
Das war zu der Zeit, wo Matthias Geier noch gesagt hat, die Geschichten müssen auch ein bisschen süffig sein und so. Lass mal gut sein. Schlag mal ein paar Prozent drauf.
Und im Hintergrund lief I did it my way. Natürlich.
Okay, aber jetzt.
Kommt, der Fun Fact zu Ansons.
Warte.
Machst du?
Ja, ja,
warte. Guck mal hier, so kuschelig.
Das machen wir jetzt auch auf Insta, genau.
Ja, wir machen hier. Wer sehen möchte, wie kuschelig ich, wie heißt der Maas mit Vornamen?
Heiko Maas.
Ja. Wenn man sehen will, wie kuschelig ich.
Warte, Sie so sehen muss. Jetzt Kuschel-Content. Okay, komm, wir machen ein bisschen.
Gucken wir Heiko Maas auf Insta. Folgt bitte FußballMML auf Instagram. Und hört euch folgende Geschichte an. Ich bekomme einen Anruf.
Ja.
Am Telefon Atze Schröder. Und Atze erzählt mir, dass ich jetzt mal aufhören soll. Ich übertreibe so ein bisschen, mache die Geschichte etwas blumiger, als sie am Ende war. Aber sie war so ähnlich auf jeden Fall. Scheißt mich zusammen, dass ich immer Ansons sage, weil es doch Ansons heißt, was er nämlich sehr genau weiß.
Ja, stimmt,
weil
ist ja
er das erste Testimonial von Ansons gewesen ist, zu Zeiten, als der Laden gerade quasi gegründet worden ist. Übrigens konnte mir ja gleich sagen, dass sie zu Pick und Kloppenburg gehören und so weiter und so fort. Also Atze hat quasi, wenn man so will, hat Atze Ansons analog groß gemacht.
Ja.
Und wir machen Ansons jetzt digital groß.
Das ist richtig.
Weil, das war der Anfang, mittlerweile gibt es viele Filialen in ganz Deutschland.
Es ist so.
Aber
es gibt zu jedem Anlass das richtige Outfit. Wenn du, sagen wir mal, 10 Wochen in Berlin verbringst, dann trägst du ein bisschen was im Borchardt, kannst du was fürs Stadion anziehen, für die Pressekonferenz oder für den Facebook-Talk. Es gibt für jeden Anlass das richtige Outfit. Und wenn ihr auf ansons.de geht, könnt ihr den Rabattcode eingeben, MML15, dann gibt es bis 28.02. 15% Rabatt.
Das ist der Hammer.
Bei einem der größten Herrenausstatter in Deutschland, Ansons, heute unser Partner dieser Sendung.
Und ganz ehrlich, Ansons, also wer Atze Schröder vernünftig einkleiden kann,
der kann es wirklich mit jedem aufnehmen. So, wollen wir anfangen?
Ja, komm.
Dann Musik bitte. MB präsentiert. Micky Weisenherz.
Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich werde mich in den nächsten Wochen noch stärker für dieses Land engagieren.
Lukas Vogelsang.
Schönen guten Tag.
Ich bin Mike Nöcker und begrüße zum großen MML-Sondergipfel unter dem Motto Jürgen Würgen.
Jürgen Würgen.
Übrigens, kleiner Shoutout. Ich bin eigentlich inspiriert von der neuen Folge Fest und Flauschig.
Ja.
Weil sie.
Das hört man
so. Hast du die auch analysiert?
Ich bin jetzt in dem Alter, ich höre jetzt Fest und Flauschig.
Ja.
Und ich möchte.
Ist ja
ganz
wie gemischtes Hack für Senioren.
Ganz kurz, und weil es, weil es auch für Senioren ist, möchte ich ganz kurz. Unseren Freund Nils zitieren, die Mitte dieses Podcasts ist immer noch der gute alte Pimmelwitz. Also es ist sehr lustig, man kann diese aktuelle Folge auf jeden Fall sehr empfehlen.
Okay. So.
Und deswegen bin ich gleich inspiriert worden und deswegen dachte ich, Jürgen Würgen ist...
Ich habe zu Mike schon auf dem Weg hierher...
Mich jetzt so
ich
böse
zu Mike
an?
Auf dem langen Weg hierher schon gesagt, ich weiß, wie wir die ersten 10 Minuten überbrücken.
Ja.
Ich erzähle dir jetzt, dass mein Autokorrekt, wenn ich Cleansy-Gipfel schreiben will, immer Kinski-Gipfel daraus macht.
Oh.
Und eine größere Vorlage, ich bin sozusagen der Jadon Sancho von MML und eine größere Vorlage dachte ich, könnte ich dir gar nicht machen.
Schöne Vorstellung, also Kinski im Büro von Prezes, aber Jürgen bleibt, du Arsch, du kannst du mir die, und dann sagt er, ich mache einen Wirbel in Amerika.
Ich habe nur gedacht, heute Morgen, mein Autokorrekt hört auf jeden Fall Fußball MML, ich wollte euch schreiben, der Cleansy-Gipfel.
Aber Cleansy bleibt, oh, leck mich doch am Arsch, du!
Ach, toll.
Warum ist eigentlich Götz George so nah an Kinski?
Naja, das hat natürlich gewisse Gründe. Beide Schauspieler, beide mit einem gewissen Hang, sag mal, zur Ausfälligkeit. Aber es gibt noch Parallelen, aber das muss ich jetzt heute in dieser Folge nicht auch noch komplett ausloten. Es soll ja auch noch ein bisschen um Fußball gehen. Was eine Kacknummer, oder?
Folgenden Einstiegsgag vorbereitet im ICE.
Ja.
Trotz der regelmäßigen Auftritte von Herr Tinio im Stadion, ist das der größte Bärendienst der jüngeren Vereinsgeschichte gewesen.
Aber das finde ich schon, also du bist ja viel dichter dran. Ja. Außerdem bist du ja jetzt Experte von N24 und der New York
die
Times.
Die heißen ja nicht mehr, die heißen ja nur noch Welt.
Ach scheiße,
die
jo, aber
Welt. Das steht auch draußen dran.
Aber erst seit 5 Jahren.
Nein, ich habe jetzt auch,
nein, die Geschichte
ich
hab ist
seit
anders.
Gestern, ich habe seit gestern, ich wurde angerufen vormittags, der Redaktionsleiter, großer MML-Fan, sagte so, von Waldi Hartmann haben wir erstmal genug. Komm du doch mal vorbei und sag was zu Klinsmann. Und dann bin ich vorbeigefahren und dann jetzt darf ich öfter kommen. Ich, ja. Und habe auf meiner neuen Visitenkarte schon stehen, Lukas Vogelsang, ein Mann von Welt.
Fantastisch. Ja, ich werde ja so ein bisschen, ich werde ja dann immer so ein bisschen bissig jetzt, weil ich bin ja NTV, ich bin ja direkte Konkurrenz.
nein, das können wir jetzt mal weniger über schon, uns und mehr
ja.
über...
Ja, bevor es wieder böse Nachricht gut kann. Tatsächlich fand ich, also ist ja erstmal war es natürlich der klassische Paukenschlag in Berlin. Und dann, ich war, also wie wahrscheinlich alle, übrigens inklusive Michael Prinz ausgesprochen, überrascht, zumal der Zeitpunkt insofern auch extrem unglücklich ist, da gerade eben die rund 75 Millionen verbraten wurden im Winter und du dann zu einem Zeitpunkt, also du, Klammer auf, Jürgen Klinsmann, gehst, wo die Transfers auch in Abstimmung mit dir getätigt wurden und du dann nach der Winterpause gehst, also wo man auch keine Möglichkeit mehr hat, dass jetzt ein neuer Trainer, also das, da würde ich dann doch sagen, Jürgen, das hättest du, der Klassiker, das hättest du vielleicht mal vorher überlegen können, vor der Winterpause wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, weil auch da, wobei, da wie viele
Tage ist ja gerade erst zum Winter, ich glaube, ja. Er hatte 4 oder 5 Spiele vor der Winterpause, absurd. Er ist ja inklusive der Winterpause 10 Wochen da gewesen.
Ja, stimmt.
Das Ding ist aber, schon allein die Transfers erzählen ja die Geschichte dieses großen Missverständnisses. So lange wurde in der Winterpause darüber spekuliert, kommt Emre Can, kommt Draxler, kommt Götze, kommt der Kollege Chaka.
Ich möchte nur kurz daran erinnern, wir haben ja in der letzten Folge festgestellt, dass die Transfers ganz gut sind.
Genau, und das ist eben die Geschichte.
Denk
das
an,
ist, das ist das, ja, das ist das Windhorst, nein, das ist das Windhorst-Geld. Aber das sind, ich habe jetzt 10 Jahre lang Preetz mitbekommen. Die ersten 5 Jahre hat er sich eingearbeitet, die letzten 5 Jahre hat er gut gearbeitet,
ja,
am Transfermarkt.
Genau.
Das sind allesamt Michael Preetz-Transfers.
Ja.
Also Hertha ist, was die Transfers angeht, sehr, sehr gut aufgestellt.
Ja.
Das sind aber nicht zwingend Klinsmann-Transfers, weil es ja nicht die ganz großen Namen
genau.
waren. Also das sind keine Wirbeltransfers.
Und auch bestimmt keine Windhorst-Transfers.
Ja, ja.
Aber am Ende wird stehen die Ära Jürgen Klinsmann unter der Überschrift: Er wollte Draxler und er bekam Straten.
Na, aber es ist so, wenn man das so ein bisschen liest, was da vonstatten gegangen ist, dann ist es ja wirklich so ein bisschen so, als würden plötzlich die Neureichen einziehen und sagen so, Freunde, hier, komm,
genau.
Was machen wir jetzt hier, komm, let's go, let's think big, let's, was weiß ich.
Nee, wir brauchen
größenwahnsinnige
Ideen, Benchmarking,
genau.
Performance Manager.
Genau, dieser ganze Scheiß und natürlich hast du dann eher die Konservativen, die da sitzen und sagen, Leute, das funktioniert hier so und so, ja komm jetzt hier. Los Leute, großdenken. Und dann hast du wirklich Klinsmann und Windhorst, die so als Power-Couple da durch die Hallen dampfen und alle sitzen da und sagen so, ja.
Der amerikanische Ausdruck dafür ist ja Planned Obsolescence, die klassische Sollbruchstelle.
Ja.
Und die verlief, und das hatten wir ja auch schon mal herausgearbeitet, zwischen der alten und der neuen Hertha. Wenn einer immer Gas gibt und einer bremst, kommst du irgendwann ins Schlingern.
Genau.
Und das Bild dazu ist ja wie Gegenbauer und Preetz, während Klinsmann diese improvisierte Pressekonferenz gibt im Trainingslager, fahren die hinten mit so einem Golfcar weg. Du kannst es dir ja gar nicht besser ausdenken. Der Kicker hat das damals auch abgedruckt. Es ist großartig. Und ich glaube einfach, diese Verwerfung innerhalb des Vereins, dass nicht klar ist, welche Kompetenzen hat der Trainer Klinsmann über sein Traineramt hinweg und wo beschneidet er in dem Moment den Manager Michael Preetz. Und dann beginnen die Grabenkämpfe.
Das hat er ja relativ unverblümt ja auch zu erkennen gegeben, dass er sich das natürlich ganz anders vorgestellt hat. Er hat gedacht, er kommt jetzt dahin, dann hat er die Windhorst-Kohle und macht halt einen so auf Klopp mit den Kompetenzen, mit denen der klassische englische Manager ausgestattet ist und stellt plötzlich fest, ach so, da ist ja Preetz, der auch noch mitredet und sagt, Jürgen/Lars, das ist aus dem und dem Grund vielleicht nicht so eine gute Idee. Und Preetz wird das wahrscheinlich immer als totaler Konservativismus ausgelegt und auch Bremse. Aber ich bin gefühlt total auf Seiten von Preetz. Ich habe wirklich das Gefühl, dass Preetz da saß und dachte, ey Leute, ey, sag mal, seid ihr jetzt...
Aber dann wirkt halt im Angesicht des Klinsmannschen Größenwahns, wirkt halt jeder Realismus prüde.
Genau, es aber wirkt langweilig, es wirkt prüde und es wirkt auch so wie das hat so ein bisschen was wie Bruchhagen damals in Frankfurt, wo man sagt, ja, mehr ist nicht drin und geht nicht. Aber ich glaube schon, dass es als Gegengewicht zu Klinsmann und Windhorst, dass Preetz da schon, glaube ich, ganz gut agiert hat.
Lass uns mal zumindest mal also jetzt draufhauen und so, das können wir ja alle, das machen jetzt auch alle und alle
auf Klinsmann draufhauen
und so weiter und so fort und stellen das irgendwie als Himmelfahrt, also er selber ja auch als Himmelfahrtskommando hin, aber die Art und Weise, wie er im Moment natürlich agiert, wirkt ja eher wie ein Himmelfahrtskommando seinerseits, auch kommunikativ, Facebook-Post etc. etc. Aber lass uns mal eine Sekunde oder zumindest mal einen Gedanken gönnen, wie weit der Fußball eigentlich heute in der Lage ist, sich wirklich offen gegenüber Veränderungen zu geben. Wir haben so oft in diesem Podcast darüber geredet, dass das größte Problem des Fußballs, das sieht man sehr oft auch in Doppelpass-Diskussionen, dass die immer sagen, ja, der hat ja noch nie Fußball gespielt. Natürlich hat Jürgen Klinsmann schon mal Fußball gespielt, ohne Frage, aber es ist ja eine Grundhaltung.
Das sieht Lothar Matthäus übrigens an.
es ist ja eine Haltung. Es ist ja wie eine Mauer. Hier darf nur der den Fußball weiterführen, der in diesem Mikrokosmos Fußball sich auch immer aufgehalten hat. So, und jetzt kommt jemand von außen, in diesem Fall Klinsmann aus Amerika, der ja im Übrigen damals schon quasi angeeckt ist durch diese berühmten Buddha-Figuren an der Säbener Straße. Und wer einmal an der Säbener Straße gewesen ist, der weiß, die Buddha-Figuren waren keine so schlechte Idee, weil so ein bisschen Wohlfühl-Oase.
Und noch nicht mal seine. Angemerkt.
Ja, aber so ein bisschen Wohlfühl-Oase in diesem sehr nach Industriebau und sehr kalten 70er Jahre oder 80er Jahre Gebäude Säbener Straße irgendwie hätte durchaus gut getan, weil man natürlich auch seinen Spielern was Gutes tun muss. Ja. So, will sagen, klar, 76 Tage ist relativ wenig, aber hier hat durchaus der alte Fußball klar nochmal Kante gezeigt gegen den neuen Fußball. Ja, und der alte Fußball meine ich, damit meine ich nicht, dass sozusagen, dass niemand den Fußball weiterentwickeln will. Aber ich glaube, es gibt eine sehr starke, einen sehr starken Widerstand innerhalb des deutschen Fußballs gegen Veränderung.
Das stimmt. Und ich finde es auch gut und richtig, dass du Klinsmann da die Hand reichen willst, da die Dinge ja in der Regel jetzt nicht nur gut und nur schlecht sind. Das stimmt. Ich finde es auch grundsätzlich gut, dass jemand wie Klinsmann von außen dahin kommt und sagt, lass uns die berühmten verkrusteten Strukturen aufbrechen, so wie er es damals ja auch mit dem DFB sehr, sehr gut gemacht hat. Andererseits ist es auch ein klassischer Klinsmann, sehr schnell die Brocken wieder hinzuwerfen. Ja. Wenn er A merkt, dass er nicht so schnell etwas bewegen kann, wie er will, oder wenn er B einfach auch merkt, mir ist auch schon die Lust wieder vergangen. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, er war jetzt auch nicht so wahnsinnig lange Teamchef beim DFB. Das waren, glaube ich, wie viel? 2 Jahre? Wann ist er gekommen damals? 2004?
2004
und 2006 gegangen. So, also 2,5. Das ist gut. Und jetzt aber auch wieder, du kannst doch nicht, also wenn du ein ernsthaftes Bemühen hast, dann kannst du doch nicht bei den ersten Widerständen nach 75 Tagen sagen, Leute, macht's gut. Vor allen Dingen, wenn es dir ein ernsthaftes Anliegen ist, dass dieser Verein vorankommt, weil du natürlich weißt, dass du mit diesem überstürzten Rückzug auf jeden Fall ein Trümmerfeld hinterlässt und was auf keinen Fall funktionieren wird, ist, dass er jetzt lange sich im Aufsichtsrat hält. Er ist vielleicht von Windhorst installiert worden, aber ich gehe fest, dass bei der aktuellen Sachlage es massiven Widerstand geben wird, ausgerechnet den Typen jetzt im Aufsichtsrat zu haben, der dafür gesorgt hat, dass der Verein in eine ungleich schwierigere Lage geraten ist, als es vorher der Fall ist. Und man jetzt wahrscheinlich dann mit Bruno Labbadia die Saison beendet.
Vor allen Dingen, weil er sich ja als Aufsichtsrat auch mit dem Manager Preetz immer wieder an einen Tisch setzen muss, wo aber das berühmte Tuch jetzt definitiv zerschnitten ist.
Es geht ja überhaupt nicht.
Also das Schlimme ist, was bei Klinsmann, also so eine unsägliche Zuschreibung für Jürgen Klinsmann ist ja immer, der jeden Stein umdreht. Ja. So, jetzt ist Folgendes passiert. Der Steinumdreher Jürgen Klinsmann kommt, dreht jeden Stein um, bricht Hierarchien auf, vergrault altgediente Spieler, verunsichert junge Spieler, geht jetzt und keiner im Verein, du hast keine Hierarchie, du hast keine richtige taktische Ausrichtung, du hast keine Spielphilosophie, du hast keine Idee und du weißt überhaupt nicht, wo es jetzt die nächsten Wochen hingeht. Das ist doch Worst-Case-Szenario, um mal in dem Duktus zu bleiben von Jürgen Klinsmann. Das kann ein Verein und wird den Verein ja jetzt erstmal ins Chaos stürzen. Und das muss man doch vorher wissen. Und deswegen finde ich ist dieser Rückzug, so wie er jetzt gelaufen ist, auch einfach unanständig, unprofessionell und fällt aber wiederum auch ihm auf die Füße, weil welcher Verein sagt denn jetzt nochmal, ich hole mir den Klinsmann als Trainer, als Manager überhaupt, wenn der so eine öffentliche Figur abgibt?
Ja, ja, also das halte ich tatsächlich auch für keine besonders gelungene Werbung für sich selbst. Denn das kannst du so nicht machen. Ey.
Ehrlicherweise, das ist das größte Ding, also wo ich wirklich ein Stück weit fassungslos davor stehe, weil ich mir, also ich meine, das beschädigt dich ja in einer Preisklasse.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn. Also in der Tat, wenn man nicht mehr arbeiten möchte, dann macht man es so, genau. Wie Jürgen Klinsmann das gemacht hat.
Ja. Wie mein guter Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger, mir gestern lange vermisst, gestern direkt eine SMS schrieb und schrieb mir, wie ich einst schrieb, manifester Luftpumpenverdacht. Oder läuft er sich fürs Kanzleramt warm? Aber es ist genau dieses Luftpumpending und dieses Wort ist auch zu schön, man muss es immer wieder benutzen. Ja. Die Luftpumpe Jürgen Klinsmann, das ist genau das Sprachrohr, die Luftpumpe, ist wie eine Windmaschine eigentlich.
Genau.
Jürgen Klinsmann ist eine Windmaschine und wenn dann aber Gegenwind kommt, löst er sich in Luft auf. Und das ist ein Riesenproblem für ihn, fast noch mehr als für den Verein, aber trotzdem steht der Verein jetzt da und hat als einzigen brauchbaren Trainer für das Spiel gegen Paderborn Alexander Nuri.
Und Markus Feldhoff.
Dessen Qualifikation ja auch nicht mehr ist als das, 5-2 gegen die Bayern.
Ja.
Nein, also es ist für alle medial, in der PR, in der Außendarstellung ein Desaster, weil es auch der aufgetakelten alten Dame, wie die Süddeutsche schrieb, Hertha BSC natürlich wieder diesen Anstrich des Idiotenvereins gibt, der sich halt wieder lächerlich macht auf großer Bühne. Und also auch aus härter Fansicht ein Debakel.
Ja, vor allem in diesem Falle tut es mir wirklich tatsächlich leid für die Hertha, weil die ja gar nicht so viel dafür können. Also die haben halt einfach auf das Modell Klinsmann gesetzt. Das war ein nachvollziehbarer Move, dass man sagt, das gehen wir mal an. Warum denn auch nicht? Dass das so in die Buchse gehen würde, ich glaube, das konnte niemand ahnen. Also Preetz ist das meines Erachtens am wenigsten anzulassen.
Ein schönes Sinnbild hat übrigens der Stefan Hermanns vom Tagesspiegel ausgegraben. Klinsmann wohnt in Berlin im Titanic-Hotel und hat jetzt den sinkenden Dampfer Hertha verlassen.
So.
Das finde ich so ein passendes Bild. Ich habe übrigens eine Idee für den Episodennamen heute, weil ich dachte, naja, Klinsmann hat immer gesagt, spannendes Projekt, Spannung, Hertha ist spannend. Ist jetzt auch, es ist unglaublich spannend wegen der internen Intrigen, wegen der Machtspiele, wegen der Grabenkämpfe. Kann man eigentlich als Serie produzieren. House of Lars.
was ein Vorbau, ey. So eine dreiminütige Vorrede für. Ja, ist aber wirklich, jetzt ist die Hertha auch wirklich, ist, oder anders, weil die jetzt schon der CDU schon jetzt gleich, ist Hertha Union?
Alter,
ja, die Freunde. Ja.
Ich glaub, und wenn wir schon dabei sind.
Ja, solche, Lukas, solche Gags macht man bei NTV.
Weltklasse.
Olli Wurm hat getwittert. Ich weiß gar nicht, ob er es getwittert hat, nur um jetzt genannt zu werden, weil er es kurz vor dem Podcast getwittert hat, dass sinngemäß die Ära AKK bei Hertha jetzt beginnt. Also Ante Klinsmann-Kovac.
Oh, nicht schlecht. Ja. Wenn wir jetzt schon Freunde des Podcasts loben, habe ich auch noch Peter Flore.
Ja.
Peter Flore hat sich gemeldet, hat gesagt, Jürgen Klinsmann singt ja nur noch den ersten Teil der Hertha-Hymne. Nur nach Hause.
Achso. Ach, schön. Ja. Sehr, sehr gut.
Aber es macht, weißt du, trotzdem, es ist
der
ja alles...
Der übrigens 3 Tage vorher schon Twitter gewonnen hat, weil er nämlich geschrieben hat, der BVB ist die einzige Mannschaft, die vorne um die Meisterschaft und hinten gegen den Abstieg spielt.
Ja, super, super. Peter Flore schreibt sowieso ganz tolle Sachen und das ist
vielleicht
natürlich auch ein
Peter
Thema
Flore
für uns.
Social Media Manager von Fußball MML machen.
Ich würde ihn sofort nehmen. Eine Sache gleich vorweg, also Helmpeter hat sich wieder gemeldet. Warte mal, ich muss mal
kurz. Ich hab's gesehen.
Hast du es gesehen?
Ja.
Helmpeter, aber er hat auf, wo war denn das? Er ist jetzt irgendwo, es gab eine Doku über ihn.
Ja.
Wo war denn das nochmal gleich? War das bei der Zone?
Können wir die Jürgen Klinsmann-Geschichte noch kurz abbinden mit freundlichen Grüßen und hau he, euer Jürgen?
Ja,
das ist mir noch wichtig.
Hat er geschrieben?
Ja klar, hau he, euer Jürgen.
Hau he, euer Jürgen.
Was mir am meisten Angst macht, ist, dass wir jetzt in Berlin wieder über Roger Schmidt sprechen. So. Das halt jetzt nach. Das ist das, was am Ende passiert. Am Ende steht HOH, euer Jürgen, und am Ende kommt Roger Schmidt. Vielleicht.
Ist das so verkehrt?
Weiß nicht. Also in Berlin, bei der Hertha, in Charlottenburg, man wünscht sich natürlich die große Sehnsucht nach Nico Kovac.
Das haben wir schon zweimal, es wurde schon getippt, wie oft wir den Namen fallen lassen. Mehr bitte
zweimal
nicht.
Reicht. Es wird nicht passieren, weil Kovac natürlich schön blöd wäre. Der hofft ja auf ein Engagement in England, wo er dann wahrscheinlich als ehemaliger Bayern-Trainer und Double-Gewinner 12 Millionen im Jahr verdient und dann natürlich nicht zu einem Verein geht, der jetzt nach dem Klinsmann-Abgang ja doch eher in Trümmern liegt.
Nee, aber du, also anstelle von Nico Kovac würde ich mich jetzt auf keinen Fall für die Hertha entscheiden, da Kovac sich jetzt, glaube ich, in einer sehr, sehr sensiblen Phase seiner Trainerwerdung befindet. Ja. Das heißt, er hat mit Eintracht Frankfurt ganz klar gezeigt, dass er einer ist. Beim FC Bayern war es bis zum letzten einfach irgendwie unentschieden, so was für ein Typ Trainer ist Nico Kovac.
Doublesieger, aber naja.
Ja, aber das ist ja so beim FC Bayern. Ja, sorry,
ja, ich weiß.
Ja, Doublesieger beim FC Bayern werden, das haben schon ganz andere geschafft. Und jetzt ist es halt so, wenn du dir jetzt die Hertha ans Bein bindest, wo einfach nicht das klare Potenzial da ist, das Ganze zum Erfolg zu bringen, dann hängt dir das natürlich auch nach. Natürlich tolles, wird er lieber woanders hingehen.
Tolles Zitat übrigens aus Frankreich von Lucas Toussaint, der ja bei Hertha unterschrieben hat. Und dann erstmal auf transfermarkt.de habe ich das gelesen. Erstmal gesagt hat, du, also wenn diese Hertha, bei der ich jetzt unterschrieben habe, absteigt, dann komme ich nicht.
Ach so, das habe ich auch gelesen.
Ja, direkt. Ja. So, wo du dann weißt, super, haben wir uns gleich auch einen klassischen Mentalitätsspieler nach Berlin geholt. Großartig.
Das fand ich auch sehr, sehr schön. Ja, Mentalität, wollen wir, was ist das Nächste? Es gibt ja viele Sachen, die uns beschäftigen.
Können wir erst beim Übergang zu, wahrscheinlich, wenn wir jetzt über Borussia Dortmund sprechen, mal einmal, obwohl es eine Horrorwoche, in Anführungsstrichen Horrorwoche für den BVB war, einmal kurz sagen, dass sie mit Reyna und Emre Can jetzt durchaus zwei Spieler haben, die wissen, wie man tolle Tore erzielt.
Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Also Reyna, das war ja schon ein sehr, ich meine, auch technisch fantastisch. Und da hat man dann auch mal gemerkt, warum er vereinsintern schon seit längerer Zeit als Juwel gehandelt wird. Mhm. Und dann so schnell, dass er jetzt auch nicht nur das eine Spiel, sondern direkt jetzt, wo er reinkommt, immer zeigt, was das für eine Granate ist, dass man auch so Spieler wie Pulisic und so einfach schon wieder komplett vergessen hat. Weil solche Leute da im Verein sind, und es sind ja jetzt auch nur noch wenige Jahre, bis Moukoko dann endlich...
Na, im November, vielleicht. Aber es ist doch, ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, aber es ist wirklich die irre Geschichte des BVB und dieser Verjüngung im Fußball, im Weltfußball, dass du mit Haaland und Sancho einen 19- und 20-Jährigen hast. Unfassbar. Und die bekommen jetzt Druck von hinten von einem 15- und einem 17-Jährigen. Aber so ist das.
Ist das nicht geil? Und bei Can ist es natürlich so, also jeder von uns, der so spielt, der sieht dann Tore und stellt sich dann vor, wie er es jetzt selber machen würde. Und mit der Hybris, die man so hat, denkt man bei vielen Toren, ja, wenn ich den jetzt mal so spiele, da könnte das auch gehen. Bei dem Ding von Can ist mir einfach, weil ich natürlich totaler Amateur bin, immer noch nicht ganz klar, wie man das hinkriegt, mit gleichermaßen mit so einem Wumms und dann aber auch so eine, ist ja eigentlich eher sehr doch noch ein Schlenzer gewesen, aber der dann andererseits mit so einer Power geschossen, das war ja pure Absicht. Übrigens darf ich in Zukunft, ich habe am Montagabend habe ich mit einem unserer Hörer Fußball gespielt, der auch, als wir hier in Hamburg in der Markthalle aufgetreten sind, der auch da war. Ich darf das nicht mehr machen. Ich darf nicht mehr mit Leuten, die uns hören, Fußball spielen, weil die merken ja schon vom Reden her, dass mir so ein bisschen die Kompetenz fehlt. Aber wenn die dann mich auch auf den Held sehen,
ich wollte gerade sagen,
wir verlieren einfach aktiv Hörer, wenn die mich spielen sehen.
Aber ich bin ein bisschen gerührt. Du bist so ein Stück weit auch ein Mann des Volkes geworden.
Der Volksnarr.
Ich sag's, wie es ist. Ich bin Mann des Volkes. Und dafür hat man mich geliebt. Ich sag's klar. Ärmel hochkrempeln, Gummistiefel und dann aber direkt rennen. Ne? Naja.
Da kann man, Stichwort Ärmel, auch gleich nochmal über unsere Freunde in Wetten sprechen, ne?
Dann machen wir gleich.
So, aber ich habe da gibt es übrigens ein fantastisches YouTube-Video. Ich gucke ja ab und zu so absurde Fußballvideos mir auf YouTube an.
Ihr Kids, so, das macht.
Ja, manchmal auch nur die Dribblings vom dicken Ronaldo früher in den 90ern. Nur die Dribblings, keine Torschüsse. Ja. Kann ich auch nur empfehlen, ist sehr schön. Nein, es gibt ein ganz tolles Video. Erinnert ihr euch noch an Demba Papiss-Cissé?
Oh, der von Newcastle.
Der von Freiburg zu Newcastle gewechselt
das
ist.
Einstiegstor.
Ich glaube, sein Einstiegstor. Er nimmt den mit der Brust an und er nimmt ihn auf jeden Fall und dann so zieht er ihn genau, so ein Dropkick, aber auch hinten.
Ja.
Und es gibt
aber so ein Außenrissding, ja, so ein
unfassbares Tor. Und es gab eine Challenge in Liverpool, als Emre Can noch in Liverpool gespielt hat, zusammen mit Mario Sané. Und sie sollten dieses Tor nachstellen.
Sadio Mané.
Heute bin ich. Das ist die lange Zugfahrt nach Hamburg. Sadio Mané. Und Sadio Mané und Emre Can sollten probieren, dieses Tor nachzustellen. Und Sadio Mané hat es dreimal probiert und nicht geschafft. Und Emre Can hat es beim ersten Mal direkt das Ding mit der gleichen Flugkurve. Sie haben das aufs leere Tor gemacht, aber es ging halt darum, dieses Tor nachzustellen von Cissé. Und der Emre Can hat das sofort geschafft. Deswegen hat mich dieses Tor, dieses Einstandstor beim BVB auch gar nicht so überrascht.
Ja, das lässt auf jeden Fall hoffen. Schöne Sache, also einen torgefährlichen Defensivspieler zu haben. Feine Sache. Mats Hummels hat auch getroffen, aber es war auch wieder so ein richtiges Hummelspiel eigentlich, ne? Also es war, das war die Mats zwei Hummels? Seiten des Mats Hummels, hat man eigentlich auch sehr schön in diesem Spiel gesehen. Also du hast einerseits gesehen, offensiv stark, immer wieder für ein Tor gut, und andererseits halt eben auch der Mats Hummels, den wir auch schon häufig genug besprochen haben, wenn es auch darum ging, warum er zum Beispiel nicht mehr in der Nationalelf spielt, was wir wiederum im Zuge dieses Podcasts auch schon mehrfach auch schon wieder revidiert haben, dieses Urteil, und gesagt haben, ja, wie kann Jogi Löw diesen Mats Hummels...
Na, es ist so ein bisschen so wie, ja, wie kann Jogi Löw... Ach nee, doch nicht.
Ja. Ach so.
Ja, aber man muss dazu sagen, Mats Hummels, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ist jetzt Rekordhalter. Er ist der einzige Spieler in der Bundesliga, der in sämtlichen der vergangenen 12 Spielzeiten, also diese plus die 11 davor, immer ein Tor geschossen hat.
Ja.
Das ist für einen Verteidiger ja auch mal ein ganz großartiger Rekord.
Absolut.
Ja, aber wenn wir uns mal an dem Zitat von Peter Flore orientieren und uns dieses wirklich fantastische Spiel gegen Leverkusen noch mal ins Gedächtnis rufen vom Wochenende, dann ist es ja wirklich einfach verrückt, ne? Bei einem Stand von 3-2, du hast diese drei Erstspiele mit jeweils 5 Treffern, du hast die Meisterschaft jetzt wieder eigentlich vor Augen, und dann hinten noch mal so einzubrechen. Und das Einzige, was ich mir gedacht habe, so, dass...
Du schießt 3 Tore auswärts und verlierst das Spiel.
Naja, es ist so, ich habe das Gefühl, dass der Körper von Reus und das Spiel vom BVB haben eins gemeinsam. Es fehlen so ein bisschen die Bänder.
Oh, Alter. Oh Gott. Nein, es ist wirklich tragisch. Und es wird auch nicht aufhören. Es wird auch bis zum Ende der Saison wird das nicht enden. Irgendwann zu Beginn dieser Saison habe ich gesagt, sie müssen dann halt einfach die Spiele so beenden wie Werder Bremen. Ich habe gesagt, Werder Bremen ist 2004 auch Doublesieger geworden, indem sie die Spiele halt immer 4-3 gespielt haben. Aber sie haben sie ja eben 4-3 gewonnen.
Das große Hoffenheim-Spiel.
Ja, sie haben halt nur eben 4-3 gewonnen. Und jetzt verlieren sie halt 3-4. Das ist halt einfach für den Arsch. Und das kann nicht sein. Und es ist einerseits... ich will jetzt Mats Hummels nicht immer die Langsamkeit vorwerfen, das kann ja passieren. Das weiß man auch, und dementsprechend kann man reagieren. Das Phlegma von Akanji finde ich persönlich schon deutlich schwieriger. Das kriegst du auch nicht in den Griff, das wird auch sich nicht beheben lassen. Und dann hast du aber das große Problem, dass sie einfach viel zu hoch stehen. Also, wenn eine Mannschaft doch in der Defensivbewegung so langsam ist, und das ist jetzt klar, so phlegmatisch und so langsam, das ist nicht ehrenrührig und das muss auch nicht ein Problem sein. Aber wenn du, das war ja wie Peter Bosch, das war ja fast Peter Bosch-Fußball. Und zwar jetzt nicht der gute Peter Bosch in Leverkusen, sondern der Dortmunder Peter Bosch. So hoch zu stehen und dann immer wieder sich die Dinger so zu fangen, zusätzlich zu den ganzen anderen Defensivschwächen wie schlechtes Stellungsspiel, Pennen.
Weil das ist doch das Gute für den BVB, dass er die nächsten Spiele nicht gegen offensiv starke Gegner bestreiten muss. Also welchem BVB-Fan wird jetzt nicht Angst und Bange, wenn er an PSG und seine Stürmer denkt?
Ja. Wann wird der BVB übrigens in den Pen-Club aufgenommen? So, Entschuldigung. Also das Frappierende daran ist ja, dass all die Spieler, die du gerade genannt hast, und ich weiß nicht, ob ich in diesem Podcast schon mal gesagt habe, dass ich überhaupt kein Fan von Hakimi bin, der macht mich wahnsinnig. Und zwar macht er
der ist halt das fleischgewordene Peter Flore Zitat, vorne Meister, hinten Abstiegskampf.
Ja. Es ist ja schon durchaus interessant, wie der Zustand der Mannschaft eigentlich ist. Ein Reus, der nicht in der Form der letzten Saison oder der Hinrunde der letzten Saison ist, Akanji,
Hakimi.
Hakimi, dann hier...
Mit Abstrichen Sagadu.
Alle spielen ja nicht auf dem Niveau,
ja,
das sie beim BVB schon gezeigt haben.
Aber ist das Problem nicht was anderes? Ist es nicht trotzdem wieder der Trainer? Ich hatte es letzte Woche, wollte ich eigentlich schon als Zitat mitnehmen in dem Podcast, da haben die 3x5 Tore geschossen. Und dann wird Favre gefragt von einem Reporter, ist es jetzt nicht an der Zeit, um die Meisterschaft mitzuspielen, die Meisterschaft als Ziel auszugeben? Und dann sagt Favre, das ist lächerlich. Das ist so, wie wenn einer beim Poker vor der letzten Karte die Chance auf den Royal Flush hat, aber foldet, weil er sagt, nee, sorry, das Risiko ist mir jetzt zu groß. Also das funktioniert am Pokertisch nicht, das funktioniert aber schon gar nicht in der Bundesliga, wenn einer so Angst vor der
Sternchen,
eigenen Courage hat.
Max Kruse gefällt das.
Ich habe dieses Zitat gelesen, das ist lächerlich. Wann möchtest du über das Ziel Meisterschaft sprechen, wenn du so aus den Startblöcken nach der Winterpause kommst, wenn du gerade mit Haaland den spannendsten Stürmer, wenn du mit Haaland den spannendsten Stürmer der in Europas Fußball verpflichtet hast, wenn du mit Emre Can endlich den Mentalitätsspieler hast, den du haben wolltest, über den wir seit 2 Jahren gesprochen haben, und dann sagst du, es ist lächerlich, dann fällt es dir eben auch auf die Füße gleich am nächsten Spieltag.
Ja, zumal du kannst dich ja nicht lächerlich machen als BVB, wenn du in einer solchen Situation und nachdem es ja auch der Geschäftsführer selber vor der Saison schon rausgegeben hat, wenn du als Trainer auch sagst, ja klar wollen wir die Meisterschaft. Das ist doch logisch. Also das ist doch das Normalste von der Welt, dass du mit dem Spielerpotenzial, offensiv, aber auch defensiv, natürlich sagst, wir wollen Meister werden. Was machst du denn dadurch kaputt? Also ich sehe da nicht die Fallhöhe, wenn du dann am Ende nur Vierter wirst. Die Leute lachen eh über dich. Egal, ob du sagst, wir wollen Meister werden als Trainer oder halt eben nicht.
Also zwei Dinge dazu. Also erstens glaube ich, dass Borussia Dortmund wird erst dann wieder einen Titel gewinnen, wenn der Trainer nicht mehr Lucien Favre heißt.
Das glaube ich tatsächlich auch.
Und dann möchte ich nochmal zitieren einen schönen Tweet von Ed Uersfeld auf Twitter. Du wirst in Dortmund niemals eine bessere Offensive sehen. Das Halbjahr mit Sancho, Haaland, Hakimi, Brandt, Reus, Azar und Rainer und dem ganzen Rest musst du genießen und die Defensive eben ertragen. Ja. Das stimmt natürlich auch.
Ja, klar.
Aber nichtsdestotrotz müsste der Anspruch von Borussia Dortmund einfach ein höherer sein. Und ich glaube halt, um den Gedanken, bei dem du mich kurz unterbrochen hast, wenn diese ganzen Spieler, inklusive der Defensivspieler, die wir gerade genannt haben, wenn du Diallo ohne Not verkaufst beispielsweise.
Der kommt ja nächste Woche zurück mit Tuchel zusammen. Ja.
So, da muss doch im System ein Fehler drin sein. Wenn deine ganzen Spieler, auf die du dich noch vor einem Jahr total verlassen konntest, die Defensive bei Borussia Dortmund war am Anfang der Saison, der letzten Saison, die standen wie eine Eins. Die haben so oft zu Null
über
gespielt.
Über 6-7 Spieltage hinweg.
Ja, so, das waren die gleichen Akteure, die heute auf den Platz stellen. Alle sind schlechter geworden, alle sind so, dass du sagst, irgendwie diese Defensive ist nicht Bundesliga-tauglich. Da muss der Fehler irgendwo anders liegen und möglicherweise liegt er dann halt eben beim Trainer.
Ich war Montagabend mit Joachim Kroll ein Bier trinken und er hat gesagt, als alter Dortmunder, der seit 45 Jahren in Scheidung geht, der sagt, das Problem ist, früher waren die Spieler, die beim BVB waren, die waren beim BVB. Die sind mit dem Herzen beim BVB gewesen. Heute die Spieler, die sind immer auch noch halb Barcelona. Also als Fans halb
ich
dieses,
weiß nicht.
Dieses immer.
Ganz ehrlich, also ob jetzt Paulo Sousa wirklich mit dem Herzen beim BVB war, beispielsweise, das wage ich auch echt zu bezweifeln. Ich glaube, das ist auch
aber
immer
wenn
so ein
du immer
bisschen.
Sprung, wenn du immer auf
war einer von uns.
Scheiße,
Amoroso war einer von uns.
Und Everton.
Stimmt, ey. Das war doch wirklich, das muss man echt sagen, aber wirklich die Charakter.
Ja, aber bei der Mannschaft, da war es wenigstens kein Etikettenschwindel. Da wusste man, zu viel Geld.
Ja.
BVB hatte zu viel Geld. Ja. Hat teure Spieler gut, aber hat die Meisterschaft gut mit Matthias Sammer.
Das ist übrigens der Unterschied zwischen Borussia Dortmund und Hertha BSC.
Das ist mir ehrlicherweise immer so ein bisschen so zu sehr die Glorifizierung. Das war auch schon als die 95 sehr klar, da war Michael Zorc noch Teil der Mannschaft. Ja, und aber da kamen die auch gerade erst Andi Möller, Jürgen Kohl, die kamen alle erst aus Italien.
Ich habe in diesem Podcast übrigens schon für größeren Mist weniger auf die Schnauze bekommen. Das möchte ich an dieser Stelle.
Du hast ja nur Joachim Kroll zitiert.
Ich wollte aber noch eine Sache sagen. tatsächlich, und das soll mir jetzt nicht als Häme oder so ausgelegt werden, aber als ich hatte mir den Kader als Kader angeguckt von Borussia Dortmund und wusste nicht, wie sie all die Mittelfeldspieler unterbringen können und wo dann jeder an der richtigen Stelle ist in dem System. Und bei der Verletzung von Reus dachte ich, oh, das hat sich für den Moment selbst gelöst.
Auf eine Verletzung von Reus kann man in der Kaderplanung übrigens immer setzen.
Ja, ja, gut. Aber weil dann ergibt das Mittelfeld mit Witzel und dann Emre Can und Julian Brandt total Sinn. Das haben ja die ersten 60 Minuten gegen Leverkusen gezeigt. Das eigentliche Ding, also ich glaube, das eigentliche, bleiben wir wieder, Worst-Case-Szenario ist jetzt die Verletzung von Julian Brandt für die nächsten Wochen. Das ist eigentlich der schlimmst anzunehmende Fall im Mittelfeld, dass dieser Kreativspieler jetzt ausfällt, auch gerade im Duell mit Tuchel.
Genau, und Brandt hat ja extrem gut auch mit Haaland harmoniert und ich hatte das Gefühl, dass gerade Brandt jetzt auch sehr, sehr auflebt und jetzt das ist wirklich, das finde ich auch das größere Problem als Reus jetzt gerade. Und also ich sehe da...
Umso mehr käme es jetzt auf einen Spieler wie Hazard an, der halt aber auch noch nicht das Potenzial gezeigt hat.
Ja. Aber habt ihr denn das Sturmtiefspiel euch auch anguckt? Das Sonntagabendspiel, erster gegen zweiter.
Nein, da kein Sturm. Das war der einzige Ort Deutschlands, wo kein Sturm war. ich habe es nicht gesehen, weil ich doch zu demselben Zeitpunkt gerade diese absolut überflüssige Dschungel-Reunion in Hürth betreuen musste.
Machst Sachen echt. Also manchmal, wir müssen auch das naja.
Ja, sorry, Leute.
Ist auch ein bisschen.
Muss auch gucken, wo ich Ja, das war, also ich war natürlich beruhigt, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, wenngleich ich nicht das Gefühl hatte, dass das jetzt uns als BVB in der Meisterschaft jetzt hilft. Emotional schaut man diese Spiele schon abgekoppelt davon, weil ich jetzt schon das Gefühl habe, dann verzögert sich die Meisterschaft der Bayern halt noch so ein bisschen.
Also Gulaschi hat auf jeden Fall den Leipzigern die Vizemeisterschaft gesichert in dem Spiel. Das kann man jetzt schon sagen. Und am interessantesten war etwas, das in der Halbzeitpause am Rande des Spiels passierte. Das war das Interview mit Jogi Löw zum Thema Thomas Müller. Hat es noch nie erlebt, dass eine Tür zugeschlagen wurde, um einen Spalt breit offen zu bleiben.
Ja.
Also wenn man es mal ganz, also weil alles nichts Halbes und nichts Ganzes.
Ja, aber zu sagen, wenn sich jetzt keiner großartig verletzt, dann wird es schwer, das ist ja...
Aber Julian Brandt, ne? Also wir sind in einem, wir wissen nicht, was am Ende einer strapaziösen Saison, wenn Julian Brandt dann ausfällt, wenn Sané... Jetzt bin ich richtig, oder? Mit Sané.
Ja, Sané. Ja,
heute ist es ein Zirkus im Kopf. Wenn Sané dann nicht wieder fit wird und dann stehst du plötzlich da und wirst an deinen Worten von einem halben Jahr gemessen, weil du dann vielleicht Thomas Müller nicht mehr mitnehmen kannst, ohne dich selbst unglaubwürdig zu machen. Ja. Das ist eine ganz gefährliche Situation.
Total, aber Thomas Müller hat es ja relativ deutlich auch schon gezeigt, als er aufs Wappen des FC Bayern zeigte, dann sagte, das ist hier mein Wappen, das interessiert mich. Und das kann ich ja total gut verstehen. Wenn der Nationaltrainer sagt, ja, wenn sich jetzt nicht ganz viele verletzen, dann wird es schwer für dich. Dann denkst du dir doch ganz ehrlich, fick dich. Ey.
Damit ist aber Thomas Müller der umgekehrte Gareth Bale. Weil Gareth Bale nur noch Wales, nicht Real.
Ja.
Thomas Müller nur noch Bayern, nicht Deutschland.
Ja,
er ist ja auch, also es war ja die, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hat, aber sie spielen halt dreimal in München, die deutsche Nationalmannschaft, zum Auftakt. Man müsste ihn eigentlich nur für diese Spiele nominieren, weil er ja eh am besten zu Hause funktioniert.
Das ist richtig.
So, einfach so auf bayerischer Standby-Spieler, auch eine ganz schön. Aber ich glaube auch, dass diese Löw-Geschichte, also die Löw- und Müller-Geschichte ist eigentlich durch.
Ja, glaube ich auch. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch...
Du hattest auf das Thema sowieso keinen Bock für dich. Ist das was...
Ja, das
was,
ist so ein
Schnarchthema. Ja,
voll.
Das ist so ein, na, Müller und Löw, ich hatte ihm das vorgeschlagen und habe gesagt, wollen wir darüber auch noch sprechen?
Ich habe nur eine Sache noch, die ist mir bei Twitter aufgefallen. Irgendjemand meinte, Serge Gnabry sei irgendwie etwas übergewichtig aus der Verletzungspause gekommen. Deswegen muss ich noch einen Service liefern. Mit der Handstimme natürlich. Weil er so dick geworden ist. Sehr, vielleicht hat er ein bisschen viel geschluckert. Serge Gnabry.
Oh Gott. Man musste mal jemanden hinschicken, der überprüft, was er da gerade umrührt, wenn er trifft. Weil ich glaube, vorher war das eher Suppe.
Und jetzt ist es
eher so Pudding. Pudding. So Pudding ist das jetzt.
Leckerer Pudding.
Leckerer Pudding.
Ein Schokopudding mit Vanille.
Ja.
Vanille.
Ja.
Was sagt man denn jetzt eigentlich?
Vanille.
Sagt man,
ich sag Vanille, nur weil ich natürlich gebildet bin.
Weil du, weißt du warum?
Ich sag
weil du 13 Kilometer entfernt vom Stadion in Verl aufgewachsen bist. Da sagt man nämlich Vanille.
Ja. Nee, da sagt man Vanille. Ja. Also ich habe noch Vanillesoße, seit Vanille. seit ich in Hamburg wohne.
Ich möchte jetzt dir mal den roten Teppich ausrollen.
Hast du
ich
schon
möchte
gemacht?
Ganz kurz sagen, Micky Beisenherz, NTV und Dschungel.
So.
Lukas Vogelsang.
NTV und Dschungel.
Scheiße. Nee. Lukas Vogelsang, ein Mann von Welt.
Ja.
Du warst in der Aktuellen Stunde beim WDR, um über ein sehr ernstes Thema zu sprechen.
Sogar. Unser Mike, du, mein Gott. What?
Über das Thema Rassismus im Fußball.
Im Nachgang zum Spiel.
Und was hast du gesagt, gut oder schlecht? Oder?
Nee, Rassismus im Fußball ist super. Man muss einfach auch...
Man muss mehr von geben.
Man muss gehen lassen.
Ja. So, Fußballfan muss sein Ventil und so. Das habe ich gesagt.
Also ich habe es mir angeschaut. Ich weiß, es ging ja um die Affenlaute gegen Turanariga von Hertha. Und das klare Statement war, dass die Mehrheit im Stadion sind anständige Leute. Ja. Nur die Mehrheit muss wieder gehört werden und muss aufstehen und muss da sein.
Ja, und jetzt habe ich gehört, dass es schon wieder beim Spiel des FC Schalke wohl schon wieder zu derartigen Ausfällen gekommen ist. Da liegt natürlich die Behauptung nahe, dass der berühmte Fisch immer am Kopf zu stinken anfängt. Und wenn jemand wie Clemens Tönnies bis heute nicht begriffen hat und das ja auch nochmal dick unterstrichen hat, was an dieser Afrika-Rede, an der mittlerweile ja schon legendären, falsch ist, dann darf man sich tatsächlich auch nicht wundern, wenn das bis in die untersten Ränge geht und dort Leute stehen oder sitzen, Affenlaute von sich geben und das
kann
für
man
eine
übrigens auch in
Meinungsäußerung halten.
Das kann man übrigens auch in Brems Tierleben nachlesen. Wenn der Fisch vom Kopf stinkt, macht der Affenlaute. Ist ganz komisch.
So.
Ist ganz
aber
komisch.
Ich habe das insofern als ein positives Signal gewertet, weil anders als beim ersten Mal sind diesmal Schalke-Fans aufgestanden und haben das gemeldet. Also haben den Verein darauf aufmerksam gemacht, dass es schon wieder der Fall gewesen ist. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste, was man tun muss, wenn es Rassismus, wenn es Sexismus, wenn es Homophobie, wenn es Beleidigungen und sonstige Sachen im Stadion geht. Ich hoffe da immer noch irgendwie auf den Selbstreinigungsprozess der Kurve des Stadions, aufstehen, die Leute einfach ihnen sehr klar zeigen, dass sie in einer Minderheit sind und dass sie in diesem Stadion nicht, in welchem Stadion auch immer, nicht geduldet sind. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man jetzt machen muss, ist einfach der Mehrheit die Rückendeckung geben und das klare Signal geben, Leute, ihr seid nicht allein.
Ja. Ich habe übrigens überhaupt keinen Zweifel daran, dass die absolute, überwiegende und nur ganz klar erkennbare Mehrzahl der Schalker-Fans alles anständige Leute sind, die sowas natürlich auch total scheiße finden. Also daran darf jetzt auch kein Zweifel bestehen, nicht bevor jetzt da irgendwie irgendetwas in eine Unwucht gerät. Das sind ja alles gute Leute, aber sowas
ich war im Stadion, ich war ja in der Arena auf Schalke zu diesem Spiel und ich kann euch sagen, 99% des Hasses und der Abneigung, die ich mitbekomme, richtete sich gegen Hertha BSC, Jürgen Klinsmann und die Millionen, die wir haben, weil wir ja der neureiche Club sind und sie haben sich ja alles vom Munde abgespart, der arme Gazprom-Club.
Sehr schön.
So, ich habe euch aber was mitgebracht. Ich habe euch ein Kleinod der Geschichte mitgebracht.
Wunderbar.
Ich habe nämlich letzte Woche mich ein bisschen eingelesen. Es gibt ja diese einseitige Fanfeindschaft zwischen Schalke und Hertha. Also Hertha-Fans hassen Schalke und bei Schalke weiß es keiner.
Ja.
Oder es ist ihnen im Zweifel egal. Es geht zurück auf ein
1930.
Nein, es ist 1971, es ist die Saison nach dem Bundesliga-Skandal.
War das nicht schon
1930? Nein, die Rivalität beruht auf einem einzigen Spiel. Es ist die Saison nach dem Bundesliga-Skandal beginnt und Hertha BSC spielt in der ersten Pokalrunde gegen Schalke 04.
Okay.
Gewinnt das Rückspiel 3-0 und ist damit eigentlich eine Runde weiter. Hat aber Zoltán Varga eingewechselt, den großen Ungarn, der einer der besten Spieler auf dem Platz war, der aber eine Vorsperre abzusitzen hatte, eigentlich wegen des Bundesliga-Skandals. Dann hat Schalke Protest eingelegt, am grünen Tisch gewonnen, Hertha ist rausgeflogen und Schalke ist Pokalsieger geworden.
Ah.
Das ist die Geschichte, obwohl bei den Schalkern auch 14 Spieler im Zuge des Bundesliga-Skandals gesperrt waren.
Okay.
Im Zuge dieser Recherche ist mir aber Folgendes aufgefallen, zum Thema Rassisten im Stadion, wenn Hertha gegen Schalke spielt, gibt es ein Spiel vom 11. August 1937. Das war das erste Spiel. Pass auf, das war das erste Spiel von Hertha im Olympiastadion für 90.000 Zuschauern.
Warte, Sie hören MML History mit Lukas Vogelsang.
Und ob bei Schalke auf dem Platz stand Ernst Kuzorra und im Publikum saß ein Mensch, der das allererste Mal ein Fußballspiel live im Stadion sah und danach in sein Tagebuch schrieb.
Friedrich Merz.
Eine aufregende Sache. Fußball ist ein richtiger Volkssport. Schalke siegt 2-1. Das Stadion bietet, wenn es so überfüllt ist, einen imponierenden Anblick. Wer saß auf der Tribüne im Olympiastadion am 11. August 1937?
Oh Gott.
Und hat danach in sein Tagebuch geschrieben.
Und nicht ernsthaft. Wirklich?
Wer?
Na.
Einer von denen.
Ja, 1937 bin ich natürlich immer
ganz... Pass auf, ich gebe dir einen kleinen Tipp. Es war nicht Jesse Owens.
Ja.
Adolf wirklich? Hitler?
Nein, es war auch nicht Hitler, aber fast.
Göring.
Fast selber Buchstaben.
Goebbels.
Exakt.
Ja, ich würde natürlich.
Josef Goebbels war einmal im Olympiastadion, also zum ersten Mal im Stadion, und guckte sich ein 2-1 von Schalke gegen Hertha an, war danach begeistert von der Stimmung im Olympiastadion. Das wollte ich einfach mal mit euch teilen.
Ja. So.
Ja.
Danke.
Ja, bitte. Gut, ich meine, klar, sowas, was die Massen begeistert, ja, der wollte sich wahrscheinlich einfach ein bisschen was abschauen. Ne?
Übrigens, um einen kleinen Schnitt reinzubringen.
Durfte dann auch auf dem RBB den Sportpalast moderieren.
Kai Felschers hat übrigens getwittert, wenn im Viertelfinale des DFB-Pokals noch Saarbrücken, Union, Düsseldorf und Werder dabei
super.
Sind, gegen wen spielt dann wohl Schalke?
Da habe ich auch sehr gelacht.
Ein wirklich sehr, sehr witziger und sehr, sehr schöner Post. Das wird möglicherweise auch ein Thema sein in der Volkswagen Tailgate Tour, die wir natürlich auch zum Viertelfinale des DFB-Pokals wieder erzählen werden. Wer miterleben möchte, was wir im Achtelfinale erzählt haben, kann das auf wedrivefootball.de machen. Das ist die ganze Geschichte nochmal mit den 13 Kilometern, den berühmten 13 Kilometern.
Hart aber fair.
Von Micky Beisenherz.
Ja.
Alles nochmal nachzulesen, nachzusehen auf wedrivefootball.de. Und wie gesagt, die Geschichten des Fußballs erzählen wir natürlich weiter.
Es ist ja folgendermaßen, wer für wen immer der Pokalsieg von Schalke 04 Jena ist, der für die 4-Minuten-Meisterschaft entschädigen durfte mit dem von Assauer über die Schulter. Mhm. Assauer, also diese Ikone ist ja Assauer, hat die Zigarre im Mund und den Pokal über der Schulter. Genau. Sein Pokal, den er ja auch, glaube ich, hat fallen lassen. Richtig. Wir haben da mal drüber gesprochen. Ja. Und was mir total entfallen ist, die haben zwischenzeitlich nochmal den DFB-Pokal gewonnen, ging nämlich genau 10 Jahre später, 2011, mit einem 5-0 gegen den Duisburg. SV Duisburg.
Ja, genau.
Und diese Mannschaft, Mannschaft ist der komplette Wahnsinn. Neuer im Tor, Hövedes in der Abwehr und vorne Draxler im Mittelfeld und vorne Hüntelaar und Raul. Und das ist eigentlich eine der schönsten Aufstellungen, die es bei Schalke 04 jemals gab. Und unter anderem auch einer, der mit auf dem Platz stand, unser Freund, mit dem wir in Frankfurt waren, Hans Sapay.
Ach ja, stimmt. Ja. Und Trainer? Und
Felix Ralf,
Ralf Rangnick.
Ralf Rangnick. Glaube Ralf.
Quatsch.
Magath
hat doch Raul geholt. Ja, klar.
Ja, ja, gut.
Magath.
Trainer weiß nicht, habe ich nie nachgeschaut. Ich habe mich auf Hüntelaar und Raul.
Auf jeden Fall wissen wir seitdem, im 21. Jahrhundert gilt folgende Regel. Immer, wenn die Quersumme der Jahreszahl 04 ergibt, gewinnt Schalke den DFB-Pokal.
Der Scheiß wieder los.
2002, 2011, 2020.
Ja, dann.
Dann?
Da bin ich ja. Ja, mein Gott, dann sei es halt so. Ne? Hier, Helmpeter. Helmpeter ist jetzt. Es gab einen Bericht auf der offiziellen Seite von FIFA.com über einen Fan aus Hamburg. Und dann wurde auch berichtet, glaube ich, sogar auch mit Bewegtbild und so. Und da gab es dann aber offensichtlich bei Facebook auch, also nachdem Helmpeter das da natürlich bei sich postete, gab es auch ein, zwei Leute, die ihm nicht so wohlgesonnen. Und wohlgesonnen waren dann schreibe, für alle Neider, die mir den HSV nicht gönnen, lesen um die Fresse halten, nur der HSV.
Also Helmpeter ist jetzt, ist wie aber wir ist, eigentlich, ist aber, auch international. Aber er hat ja also auch dieses, er hat doch aber auch dieses Anti-Rassismus, Anti-AfD-Video aufgenommen, was auch herausragend war. Genau. Er ist jetzt der Rassismusbeauftragte vom HSV, dass die einen haben.
Die sollen jetzt unseren Bagger in Ruhe lassen und dem Gideon, ich hab dem Jungen das gegönnt.
Aber wenn wir schon bei interessanten Auftritten älterer Herren sind, was ist denn da mit deinem Freund Ewald Lien passiert?
Oh.
Der war ja nicht nur Sturmtief Sabine, sondern Ewald Lien plötzlich in der Mitte eines Shitstorms.
Ja, ja.
Wobei,
bitte?
Ich habe Ewald am Montag kurz getroffen, beim Spiel Holstein Kiel gegen FC St. Pauli. Und er war wirklich, wirklich auch angefasst insofern, als dass das natürlich, also wenn man Ewald kennt und wenn man schon mal eine Veranstaltung von Ewald besucht hat, dann
Lukas,
hat er das, was er...
Ich bin ein...
Also was eine lustige Veranstaltung immer ausmacht, ist natürlich ein Running Gag, logischerweise.
Ja, klar.
So. Und in diesem Fall war es so, Ewald hat einen Vortrag gehalten, irgendwo in Hamburg, glaube ich, Uni oder ähnliches, und hat dann, wie man das so macht bei so einem Vortrag, privater Vortrag, gefragt, wer hier HSV-Fan ist und wer ist St. Pauli-Fan und so weiter und so fort. Und dann suchst du das Zitat gerade, oder?
Nee, das Zitat war doch, also, weißt du's? Du
es? Ja, ich weiß es nicht, also, ich weiß nicht den gesamten Wortlaut. Aber auf jeden Fall hat sich jemand gemeldet, der FC Bayern-Fan ist. FC Bayern-Fan, was machst du denn hier und so weiter und so fort. Und dann hat Ewald in seiner dozierenden Art den Witz gemacht, dass er bestimmt nur deshalb Bayern-Fan ist, weil er in der frühkindlichen Prägung zu wenig Zuneigung bekommen hat und dieses psychologische Defizit halt jetzt damit kompensieren muss, dass er Bayern-Fan geworden ist, damit er an jedem Wochenende ein Erfolgserlebnis
erkennbar
hat.
Erkennbar als Gag also, gemeint und wirklich, wenn wir uns, wenn wir, Leute, und jetzt mal ganz ernsthaft, er hat ja auch recht.
Was war das Problem an dieser Veranstaltung? Aus irgendeinem unerfindlichen Grunde saß ein Bildreporter im Auditorium.
Sowas machen die?
Ja. Saß ein Bildreporter im Auditorium, der nichts Besseres zu tun hatte, als am nächsten Tag daraus die Schlagzeile zu machen: Ewald Lien hetzt gegen Bayern München. Ätzt oder hetzt, das weiß ich nicht mehr.
Ja, aber ist geil.
So, und da kommen zwei Sachen hinzu. Erstens, was ist das für ein wirklich billiger Trottel, der auf miese Effekthascherei hinaus ist, um eine Nicht-Geschichte zu einer Nicht-Geschichte aufzublasen?
Was macht denn der Feldhaus dafür Sachen?
Und zweitens,
wird da aus der Feldmaus ein Maulwurf?
Und zweitens, jetzt mal ganz ehrlich, Freunde in der Kurve vom FC Bayern.
Ja.
Also wirklich ein bisschen Gelassenheit und ein bisschen Humor und ein bisschen
Aber fandst du die Antwort der Bayern-Fans nicht toll? Die Antwort war, wem es als in der Kindheit so gut geht, der geht am Ende zu einem Scheißverein wie 1860.
Das finde ich jetzt
lustig.
Ja, schon ganz, aber es ist halt, also ich finde die Antwort der Bayern-Fans jetzt auch nicht so dramatisch, weil es ja jetzt auch nicht, da steht ja dann nicht
das
gleich.
Ist überhaupt eine
da steht ja nicht sein Gesicht im Fadenkreuz wie die Trottel, die dann mit Hopp da oder Rangnick oder so. Das finde ich auch nicht so dramatisch. Ich finde es allerdings auch wirklich echt asozial. Ein etwas so aus dem Zusammenhang zu reißen und daraus dann so eine Schlagzeile zu basteln, weil du natürlich dann weißt, dann hast du dann halt als Ewald Lien oder wer auch immer sowas sagt, dann natürlich drei Tage Spaß, weil deine Facebook-Seite überquillt und dir Leute beim Bäcker sagen, ja, muss denn das sein? Deswegen sage ich es auch nochmal stellvertretend, natürlich ist es so, dass Bayern-Fans in der Regel, wenn sie nicht aus Bayern kommen, natürlich sehr, sehr große Versager in ihrem persönlichen Umfeld sind, die eigentlich von Angst geprägt sind und eigentlich nur so eine Art Jubel-Abo am Wochenende garantiert haben wollen, damit sie wenigstens einmal sicher in der Woche ein kleines Highlight für 90 Minuten haben.
Micky Beisenherz hetzt gegen Bayern-Fans.
Ich stell mir gerade die Facebook-Seite von Ewald Lien vor, wie drunter dann steht: Wie kannst du sowas sagen, Ewald? Der FC Bayern ist ein toller Verein. Hau he, dein Jürgen.
So, also und vielleicht hilft es ja auch nochmal. Schön wäre es übrigens, wenn die versammelte deutsche Journalie nicht immer gleich von einem Shitstorm schreiben würde, wenn einfach irgendwie 20 Trottel bei Twitter oder bei Facebook irgendwas reinschreiben. Aber das nur am Rande. Auf jeden Fall finde ich, ein bisschen Gelassenheit, ein bisschen Humor, ein bisschen über sich selber lachen können, würde, glaube ich, dem deutschen Fußball sehr, sehr gut tun.
Ja.
Dann kann man möglicherweise irgendwann auch mal über die Ära Jürgen Klinsmann bei Hertha lachen.
Das habe ich jetzt schon ein, 24 Ära. Stunden. Die Ära ist schön.
Die Ära.
Aber was ich wirklich ganz, ganz toll finde, und das ist mein TV-Tipp der Woche: Wer es noch nicht getan hat, schaut euch die Doku Jungle über Revival. Dennis Aitken an. Habt ihr sie schon gesehen?
Nein.
Es ist unglaublich, weil man ja immer das Gefühl hat, dass die Schiedsrichter extrem verkrampft sind. Man weiß nicht, die sind ja auch unnahbar. Man weiß ja eben nicht, was auf dem Platz passiert, was da hinter den Kulissen passiert.
Natürlich sind die unnahbar, weil wenn du dich denen näherst, kriegst du ja jetzt mittlerweile gelb und rot.
Das ist wirklich, da gibt es, ganz am Anfang gibt es eine Szene vom Spiel Wolfsburg gegen Leipzig und Wout Weghorst kommt immer wieder an zu Aitken und protestiert. Und Aitken sagt, hau ab jetzt, es ist laut, sagt gemäß, hau ab jetzt, sonst mach ich dir gelb. So, hau ab jetzt, du hast hier nichts zu suchen, so. Aber es wird richtig laut, ja, mit so einem Kreisklassenduktus und dann passiert das wieder und dann kommt der Kapitän zu ihm und dann sagt er, pass auf, der macht der jetzt dreimal mit mir, dreimal. Und ich bin kein Assi, sagt Aytekin. Und du weißt nicht, nach der ganzen Diskussion, letzte Woche meinte er, er ist kein Assistent oder kein Asozialer. Aber er meint natürlich, ich bin kein Assi. Und er spricht mit denen in einer Sprache, wo du so denkst, so wie man immer das Gefühl hat, so reden die Spieler mit dem Schiedsrichter. Mhm. Aber er hat diesen Duktus, der ist aber nicht von oben herab, sondern er ist total mit denen auf Augenhöhe, mhm, und macht das ganz, ganz großartig, weil es hat so eine Lässigkeit dadurch.
Ja, ja.
Und also es ist wirklich diese Insights, dass man auch mal sieht, was da passiert mit den Schiedsrichtern, ja, was die alles machen. Da sind ja so halbe Cyborgs mittlerweile, ja, ja, was die haben den Knopf im Ohr, die haben die Uhr, die haben was, dann vibriert's am Arm, ja, und dann haben die ganze Zeit den Funk drauf. Aber wie die sich unterhalten über die Szenen, ob es ein Videobeweis ist oder nicht, das ist Wahnsinn. Und ich finde, das sollte man viel öfter machen, ja, dass man so eine, also unter dem Video fordert ein paar User auf YouTube, forderten, warum lasst ihr nicht als zweiten Kanal bei jeder Übertragung den Schiedsrichterfunk mitlaufen?
Okay.
Dann hat man mal Einblicke und kann auch, ja, Entscheidungen nachvollziehen. Und es, ja, würde den Schiedsrichtern nur gut tun, weil das ganze Aytekin-Ding, das geht eine halbe Stunde und du hast danach endlich mal ein Gefühl für den Schiedsrichter.
Du bist wieder bei dem alten Ding Transparenz.
Genau.
Darum geht es.
Und es ist bestimmt spannender als mancher Kommentator.
Da kannst du, so, das ist eine Unverschämtheit. Ich werde doch an diesem Wochenende, kommt meine Rückkehr. Ich, euer Werner Hansch.
Ist das dieses Wochenende?
Bei, ja, Dortmund. Bei Datsen.
Bei Datsen, Dortmund, Frankfurt, ja, das wird wunderbar. Was gibt's denn da für Namen, die man dann, was weiß ich, dann geht er hoch, hier Haaland gegen, wie heißt jetzt ein Abwehrspieler, gegen Da Costa, das war eine Kopfbrumme. Und natürlich, hier, Hazard mit dieser Schwurbel.
Ne? Guck mal, das dann.
Was macht der denn da? Bürki mit der Platsche. Sowas halt.
Ja.
Schon mal kleiner Service für alle.
Ja. Ne? Sehr schön.
Trotzdem noch eins, Szene des Wochenendes. Habt ihr gesehen, wie Manuel Neuer den,
ja,
den
Copyright-Schutz.
Genau, ja, wenn Werner so reklamiert, ist das dann schon eine Armheberrechtsverletzung?
Also die Geschichte, wer es nicht mitbekommen hat, Timo Werner wollte reklamieren, ja, und den Arm heben, ja, worauf Manuel Neuer gekommen ist und den Arm wieder runtergedrückt hat.
Ja, weil es Copyright ist Copyright.
Armheben ist...
Ja, das ist Neuers Ding. Das ist ein Signature-Move. Das ist ein Signature-Move.
Dann hat man, ja, Manuel Neuer noch gesagt, oh, Timo, das war jetzt echt arm.
Ja.
Ne?
Das ist Signature-Move, genau. Ja.
Genau.
Was diese ganzen Mittelstürmer, irgendwie diese ganzen albernen Trotteleien, die Mittelstürmer alle machen. So, der Signature-Move von Manuel Neuer, ja, ist einfach Handheben.
Ich war ja schon so komplett verwirrt, als Toro Nariga gegen Wolfsburg das 1:1 geschossen hat nach einer Ecke und dann wie Dybala gejubelt hat. Da wusste ich überhaupt nicht mehr, wer steht denn da jetzt auf?
Ist eigentlich das Armheben, ist das eigentlich im Spiel gegen Frankreich hier bei, ist das da erfunden worden? Da im... Irgendwo hat er nochmal so einen sensationellen Reflex gehabt.
Im Viertelfinale in Rio.
Genau.
Viertelfinale in Rio gegen Benzema.
Ich glaube, daher kommt das. Das ist einfach eine Reminiszenz an das Viertelfinale.
Ja.
Deswegen hebt er immer den Arm.
Ja, da lobe ich mir noch einen ganz anderen Torhüter mit Jens Lehmann, der mit Beinheben doch mal wieder eine ganz eigene was für sich hatte. Bis heute niemand nachmachen konnte.
Leute, haben wir alles besprochen?
Ich denke ja. So. Ich muss jetzt auch langsam mal los.
Ja.
Ne?
Was ist es heute? Omelette?
Nein.
Schaschlik?
Nein, das habe ich schon alles
hinter
mir. Nein, ich muss kurz nach Hause. Ich muss mich noch ein bisschen sammeln. Und dann muss ich schon wieder weiterziehen. Yoga, ich habe noch Power Pilates heute. Ja, ich geb noch 3 Stunden Pilates heute. Ja, von dieser Scheiße hier kann ich ja nicht leben hier. Ne? Werbepartner, ja, wo sind Sie denn hier? Ansonsten oder was? Ne? Ja. Ja, und wo ist die Midroll?
Ja.
Ja. Ja, toll. So, jetzt muss ich wieder hier Stunden geben.
Ja.
Oh, super. Ich kann auch nicht mehr so. Ne? Ja. Ich hab die Bänder wie Marco Reus. Ich muss aufpassen.
Genau. Das Bänder wie Zwillinge.
Wir können ihn erpressen. Wir haben die Bänder.
So. Wir haben jetzt Möglichkeit 1 ist, wir nutzen das jetzt aus, dass Micky nicht mehr da ist.
Und machen endlich Werbung.
Und reden endlich mal über Fußball. Möglichkeit 2 ist, wir gehen einfach auch nach Hause.
Akuter Luftpumpenverdacht bei Fußball MML.
So.
Oder?
In diesem Sinne.
Dann gehen wir jetzt einfach. Reicht doch auch.
Habt eine schöne Woche.
Tschüss.
Tschüss.